NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der Woche aus dem Abendjournal. Heute mit Anja Martini. Und darum geht es diesmal. Drei große Namen in den Deichtorhallen. Die Ausstellung Proof ist eröffnet. Vom Straßenkind zum Spiegel-Bestseller-Autor, der Hamburger Dominik Bloh. Nacht der Orgeln. Außergewöhnliche Klänge in der Elbphilharmonie. Und was liegt eigentlich wirklich in den Vitrinen unserer Museen? Raubkunst vielleicht? Es sind die Werke von gleich drei großen Namen, die Sie in den Deichtorhallen bewundern können. Francisco Goya, Sergei Eisenstein und Robert Longo. Künstler vom 18. bis 21. Jahrhundert, versammelt in einer Ausstellung. Der Titel Proof, also Beweis. Der Künstler Robert Longo hat nicht nur seine Werke ausgestellt, sondern die Ausstellung auch gleich mit konzipiert. Massiv sind sie, riesengroß an die Wand projiziert. 7 Schwarz-Weiß-Filme von Sergei Eisenstein. Weltweit bekannt wurde er mit dem Film Panzerkreuzer Potjomkin, ein Revolutionsfilm. An der Wand in den Deichtorhallen wirkt dieser Film fremd, denn der Künstler Robert Longo hat ihn auf 1% seiner eigentlichen Geschwindigkeit reduziert.
As artists, we're like
Die Arbeit eines Künstlers ist wie Forschung. Es ist zum Beispiel wichtig zu wissen, wie ein Foto gemacht wird. Wie muss die Komposition eines Bildes aussehen? Das ist der Grund, warum ich Eisenstein verlangsamt habe, auf einen Frame alle 5 Sekunden. Dann erst kann man diese unglaubliche Konstruktion der Bilder erkennen. Und das ist so wichtig für mich.
Vor den Filmen liegen Zeichnungen von Eisenstein, Szenen zu den Filmen. Hier ist sie, die Verbindung zwischen dem Bild und dem Film, die Longo verdeutlichen wollte. Schwarz-Weiß sind auch Longos Bilder und großformatig, Kohlezeichnungen. Ein übervolles Flüchtlingsboot, Häftlinge, die an Guantanamo erinnern, Szenen von Terror. Der Intendant der Deichtorhallen, Dirk Luko, ist begeistert.
Der Longo pickt aus der sozusagen medialen Bilderflut ein einzelnes heraus und lässt sie dann in seinen Kohlezeichnungen wiedererstehen. Ja, das ist ein Verlangsamungsprozess. Er will unseren Blick für das Foto schärfen. Ja, er will uns auf das Bildgeschehen im Bild aufmerksam machen und somit auf die Inhalte lenken, weg von der Form. Aber gleichzeitig ist es natürlich sinnlich wahnsinnig verführerisch, diese riesen Kohlezeichnungen vor, in denen man ja praktisch versinken kann.
Der dritte im Bunde ist der spanische Hofmaler Francisco Goya. Er wird häufig als Gründervater der Moderne bezeichnet, wegen seines Stils und seiner expressiven Auseinandersetzung mit alltäglichen Themen. Es sind fast 50 Radierungen, die in den Deichtorhallen hängen. Aufsässige, kritische, oft schockierende Bilder.
Alle drei Künstler reagieren sozusagen auf Umbruchphasen, ja, geradezu dramatische Umwälzungen. So. Es sind ja Künstler, die so um Jahrhundertwechsel herum gearbeitet haben. Der Bruch durch die Aufklärung oder der Beginn der Moderne oder jetzt auch so das globalisierte Geschehen in der Postmoderne. Das sind natürlich Umwälzungen in der Geschichte der Menschheit, die diese Künstler hochsensibel und mit scharfer Beobachtungsgabe an uns weiterreichen und uns dafür sensibilisieren. Also unsere Urteilskraft wird über diese Ausstellung ganz sicher geschärft werden.
Auch wenn alle drei Künstler ohne Farbe auskommen, die Ausstellung ist eindrücklich, sehr bewegend und regt zum Nachdenken an. Goya und Eisenstein, erzählt Robert Longo, haben seine Arbeit sehr geprägt. Und so ist es für den 65-Jährigen eine Ehre, diese Ausstellung hier zeigen zu können. In Hamburg, einer Stadt, der er sehr verbunden ist.
Ich habe meine Frau hier in Hamburg kennengelernt. Ich habe Freunde hier und habe diesen intensiven Kontakt durch meine Arbeit. Und der geht zurück bis 1991. Ja, ich weiß, ich bin alt.
Die Ausstellung Proof ist noch bis zum 27. Mai in den Deichtorhallen zu sehen. Vom Straßenkind zum Spiegel-Bestseller-Autor. Diesen Weg hat der Hamburger Dominik Bloh gemacht. Der 29-Jährige hat seine Erfahrungen als Obdachloser aufgeschrieben. Unter Palmen aus Stahl heißt das Buch. Thomas Jähn hat ihn getroffen.
Das Elternhaus ist schwierig. Die junge Mutter ist krank, der Vater weg und der Stiefvater lügt und schlägt, beschreibt es Dominik Bloh in seinem Buch.
Mein Stiefvater macht viele Ausflüge mit mir. Wir verbringen nur keine gemeinsame Zeit. Wir gehen in Wohnungen, die ich noch nie gesehen habe, und ich treffe Frauen, die ich nicht kenne. Ich sitze im Wohnzimmer mit Kelloggs und schaue Zeichentrickserien. Auf der Rückfahrt gibt er mir zu verstehen, dass ich meiner Mutter besser nichts sagen sollte. Sonst wüsste ich ja, was passiert. Aber es passiert sowieso. Im Radio läuft No Doubt, Don't Speak.
Bei den Großeltern findet Dominik ein kleines Paradies. Aus Fruchtzwergen und Tetris, aus Märchenbüchern und Abenteuern in der Natur. Dann zieht die Familie weg, die Großmutter stirbt. Was folgt, ist der freie Fall. Stichtag 5. Februar 2005.
Was ja jetzt vor kurzem quasi trauriges Jubiläum war. Und damals bin ich als 16-Jähriger vor die Tür gesetzt worden von einer psychisch kranken Mutter. Und zum ersten Mal in diesem ganzen Leben wusste ich nicht mehr, wo ich als nächstes hingehen kann.
In kurzen Episoden, ähnlich einem Blog, beschreibt Dominik Bloh, wie er aufwächst, auf der Straße landet und dort versucht zu überleben. Ehrlich, gedankenvoll und selten ausgeschmückt.
Nachts noch da draußen, rastlos gelaufen, fast ohne Pausen. An was sollte ich glauben?
Die Straße frisst alles auf, Stück für Stück. Aus zwei Koffern wird eine kleine schwarze Sporttasche. Papiere verschwinden, Klamotten und Geld, das Handy geht verloren und schließlich die Würde. Um an Geld zu kommen, erfindet Dominik kleine Geschichten. Etwa die, dass er sich ausgesperrt hat und nun Geld für eine Fahrkarte braucht.
Und das habe ich sehr oft gemacht und dann kam ein Mann und dann hat er gesagt, hast du dich schon wieder ausgesperrt. Und das war so auch ein Moment, in dem ich mich fürchterlich geschämt habe.
11 Jahre schläft Dominik unter Brücken und auf Parkbänken. Er hungert, er friert, klaut und trinkt, jobbt und schnorrt. Stift und Papier sind dabei sein ständiger Begleiter.
Es war für mich immer eine Form von Selbsttherapie, weil ich in diesen Momenten am ehrlichsten mit mir bin. Und darum saß ich da. Ich saß am Hafen und habe geschrieben, bis die Hände gezittert haben. Es war mir wichtig. Schreiben ist mein Leben.
Ein Leben der Kontraste. Zwischen Einsenschreiber und Schulabbrecher, zwischen Drogen, Diebstahl und Gewalt, zwischen Rapmusik und Basketball.
Ich habe echt viel Scheiße gebaut, aber auch nicht diese ganz krassen Sachen, weil Sport da war und Musik, aber halt vor allem Sport.
Der Park Fiction auf St. Pauli wird für Dominik zu einer Rettungsinsel mit Palmen aus Stahl.
Das war der Ort, an dem ich zum ersten Mal Pause davon machen konnte. Und da war mir auch klar, dass wenn sich was verändern muss, soll, dann muss ich was ändern. Und das habe ich getan.
Dominik gelingt der Absprung. Auch das erzählt das Buch. Ein Prozess, der längst nicht abgeschlossen ist. Doch er hat wieder einen Job, eine kleine Wohnung. Die Straße aber, die bleibt im Kopf.
Der Kühlschrank ist immer noch nicht angeschlossen nach 1,5 Jahren. Ich habe heute Morgen wieder den Käse vom Balkon geholt, weil im Kopf einfach der Boden mein Kühlschrank ist. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch entfalten. Ich merke einfach, dass aber da so viele konditionierte Mechanismen sind, die einfach auch schwer abzuschütteln sind. Aber es wird jeden Tag besser.
Das ist unser Abendjournal-Buchtipp. Unter Palmen aus Stahl von Dominik Bloh. Es ist im Anker-Herz Verlag erschienen, hat 191 Seiten und kostet 20 Euro. Orgelkonzert. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll. Diesmal aber war alles anders. Daniel Kaiser war beim Tag der Orgel in der Elbphilharmonie dabei.
Zuschauer springen auf, Jubel, Begeisterung, denn in der Elbphilharmonie, da haben drei Hamburger Organisten die große Orgel richtig gerockt. Es gab sogar ein Wunschkonzert, da haben die Musiker über Popsongs improvisiert, zum Beispiel über Clocks von der Band Coldplay.
Wir fanden, das war wunderbar. Das war ja wie ein Popkonzert eigentlich.
Es war auf jeden Fall anders, als wenn man in Kirchen sich Orgelstücke anhört. War viel moderner und dass die sich auch nicht so schade sind, zu improvisieren zu so einem Quatsch wie Gigi D'Agostino oder Rammstein, fand ich super witzig und echt gut gemacht.
Manuel Gera vom Michel legt einen rasanten Ritt durch die norddeutsche Musikgeschichte hin. An der Ex-Daten Jung mit dem Tüdelband als Fuge. Junge komm bald wieder als Toccata. Und dat du min leifsten bist. Thomas Dahl von der Hauptkirche St. Petri erschuf einen berührenden Jazzteppich. Und Thomas Cornelius, der Elfi-Orgelbeauftragte, der das Rieseninstrument dem Publikum auch erklärt hat, der zwingt es in die Knie. Die Motoren laufen heiß. Wie ein verrückter Wissenschaftler aus einem alten Stummfilm traktiert er den Spieltisch auf der Bühne mit Händen und Füßen. Irre.
Das Klangvolumen, also wenn die lauten und die leisen Töne, die Unterschiede, das war alles ganz beeindruckend.
Ja, ich fand es interessant. Ne? Es war mal ein Einblick, was die Orgel alles kann. Die kann einiges. Und das Haus mal kennenzulernen, auch als Hamburger mal reinzudürfen, ist auch mal ganz schön. Ne?
So viel Musikalität, so viel Witz. Ja, die drei von der Orgelbank, die sitzen auch mal gleichzeitig nebeneinander und spielen.
Ja, total mit Witz. Auch wie beim Tischtennisspielen um die Platte rumlaufen, so haben sie die Sitze auf der Bank gewechselt. Also super, super.
Sie beginnen mit dem weltberühmten Bach-Sound. Alle schon so A und O, kenne ich. Dann haben sie Bach geschreddert und lassen die weltbekannte Toccata in das weltberühmte Hit the Road Jack münden.
Wir haben über Jahrzehnte schon Orgelkonzerte gehört und das ist wirklich einmalig bisher.
Das Konzert war ein großes Finale für den Tag der Orgel in der Elbphilharmonie. Ein großer Spaß und eine Charmoffensive für ein verkanntes Instrument. Wer hätte gedacht, was alles in dieser Orgel steckt?
Was liegt eigentlich in Hamburger Museen so in den Vitrinen? Im Museum für Kunst und Gewerbe zum Beispiel drei Bronzen aus Westafrika. Jetzt ist zweifellos klar, es handelt sich dabei eindeutig um Raubkunst. Um das festzustellen, musste lange über die Herkunft geforscht werden. Nun sind diese Forschungsergebnisse im Museum vorgestellt worden und meine Kollegin Kerry Rügemar war dort. Kerry, was sind das denn jetzt eigentlich für Bronzen?
Das sind zwei Reliefs, die ursprünglich mal als Palastschmuck an Säulen dienten. Eines mit Würdenträgern und das andere mit einer Kriegsszene und noch ein Königskopf. Und die sind alle drei wunderbar filigran gearbeitet und stammen aus dem 16. Jahrhundert ungefähr. Die befinden sich schon seit 130 Jahren im Museum für Kunst und Gewerbe. Und dessen erster Direktor, Justus Brinkmann, der hat sie bei einem Friedrich Erdmann bestellt. Der war Geschäftsführer einer Handelsniederlassung in Benin. Dazu muss man erzählen, dass 1887 britische Kolonialtruppen in einer Strafexpedition den Königspalast von Benin geplündert haben. Und dabei haben diese britischen Truppen natürlich ganz viele historische Objekte im Königspalast beschlagnahmt und danach nach Europa gebracht. Die europäische Presse hat über diese Strafexpedition berichtet und über angeblich barbarische Zustände in Benin. Diese Berichte über Horror und gleichzeitig über die Schönheit des Landes haben international Interesse geweckt. Und auch Friedrich Erdmann, der hat davon gehört und hat auch mitbekommen, dass es ein großes Interesse an Kunstobjekten aus dieser Region gab. Und dann hat er gehandelt, erzählt Silke Reuter vom Museum für Kunst und Gewerbe.
Wenn ich Brinkmanns Berichten folge, dann ist Erdmann nach Benin City gefahren und hat geguckt, was die Briten übrig gelassen haben. Und hat dann selber, wie Brinkmann sagt, im Schutt nach Objekten gesucht und hat dann die Dinge nach Hamburg verkauft. Also Friedrich Erdmann ist mit der wichtigste Lieferant für Justus Brinkmann gewesen.
Silke Reuter hat die Herkunft der Bronzen in geradezu detektivischer Kleinarbeit erforscht. Da hat sie alte Lagerbücher benutzt, die Korrespondenz von Justus Brinkmann. Das alles diente ihr als Quelle und dann konnte sie sehr gut nachvollziehen, wie diese Büsten nach Hamburg gekommen sind. Man muss dazu sagen, Brinkmann saß ja nun in der Hafenstadt Hamburg direkt an der Quelle und insgesamt gingen rund 50 Bronzen aus Benin durch seine Hände. Allerdings verblieben nur diese drei, die wir jetzt sehen können, in seinem Museum. Die anderen musste er aus finanziellen Gründen an andere Museen verkaufen.
Und was passiert nun mit diesen Kunstwerken?
Die sind jetzt erstmal weiterhin in der Raubkunstvitrine des Museums für Kunst und Gewerbe ausgestellt, sollen aber langfristig an das Völkerkundemuseum übergeben werden. Das besitzt nämlich eine sehr große Sammlung westafrikanischer Kunst. Und die Direktorin Barbara Plankensteiner, die ist genau auf diesem Gebiet spezialisiert und pflegt auch beste Kontakte dorthin.
Ziel ist es, dass sozusagen unsere Benin-Sammlung, die auch noch kaum erforscht ist, muss ich dazu sagen, dass wir die in der zukünftigen Dauerausstellung präsentieren. Wie schnell das geht, kann ich nicht beantworten. Dann wollen wir auch gut vorbereitet sein, um das machen zu können.
Man muss vielleicht auch noch dazu erklären, dass diese Bronzen aus Benin mehr sind als nur Kunstwerke im europäischen, also in unserem Sinne. In ihrem eigenen Land haben die nämlich identitätsstiftende Bedeutung. Die haben etwas mit Ahnenverehrung zu tun, die haben etwas mit Macht zu tun und haben natürlich auch ganz viel mit der Geschichte des Landes zu tun. Provenienzforschung, also Herkunftsforschung, die bezog sich lange Zeit vor allen Dingen auf NS-Raubkunst aus jüdischem Besitz. Und seit einiger Zeit wird diese Forschung jetzt auf Objekte ausgeweitet, die während der Kolonialzeit erworben wurden. Die Geschichte dieser Bronzen aus Benin sind ein sehr gutes Beispiel für den regen Handel mit Raubkunst aus Kolonialzeiten und sind mit Sicherheit erst der Anfang dieser Forschung. Wir haben ja eben von Barbara Plankensteiner gehört, dass die Herkunft der Dinge, die sie in ihrem Museum hat, noch gar nicht richtig erforscht ist.
Das Das waren unsere Kulturthemen der Woche, diesmal mit Anja Martini. Tschüss und bis ganz bald.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.